Ich möchte heute in der Predigt zwei Fragen miteinander verbinden. Und nicht erschrecken, es sind große Fragen, aber ich will sie trotzdem stellen und versuchen, ein bisschen was dazu zu sagen. Wir sind in der Zeit vor Ostern, wir haben es schon gehört, in der Passionszeit. Die Zeit, in der wir daran denken, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und ich möchte die erste Frage stellen: Warum musste Jesus sterben? Die erste große Frage. Und die zweite Frage, die ich mit der ersten verbinden möchte, ist: Was heißt das für meinen Glauben und meine Nachfolge? Und das ist eine zweite riesengroße Frage. Ich nehme euch einfach mit rein, lasst euch reinnehmen, ich versuche ein bisschen was dazu nachzudenken und euch mitzugeben. Zur ersten Frage: Warum musste Jesus sterben? Es gibt im Neuen Testament, in der Bibel, ganz verschiedene Antworten. Es ist interessant, darüber nachzudenken und da nachzulesen, weil diese Antworten ebenso unterschiedlich sind. Wir haben nicht die eine große Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben, sondern es werden verschiedene Ideen und Bilder benutzt, um das zu erklären. Ich möchte euch ein paar von den Bildern mitgeben. Manche sind, oder von diesen Erklärungsmechanismen mitgeben. Manche davon sind für mich sehr ansprechend und manche überhaupt nicht. Es ist gut, sich in den ansprechenden Bildern einzuüben und sich das fürs Leben und fürs Glaubensleben zu erschließen und festzumachen. Und es lohnt sich auch, die anderen ab und zu mal zu durchdenken und zu diskutieren, auch wenn sie einem komisch erscheinen. Ich nehme euch heute mit in 4 dieser Erklärungsversuche und der 4. ist dann der große. Die ersten 3 werde ich jetzt kurz umreißen. Die erste Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben, gibt uns der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 und sagt: Jesus musste sterben, damit er zeigt, dass er sich mit uns total und radikal solidarisiert. Jesus wiederholt dort im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, bitte lest es gerne nach, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, so wie es nach der Schrift kommen muss. Allerdings sagt die Schrift nichts über das Begraben. Übers Sterben und übers Auferstehen. Und dass Paulus dieses Begraben noch hinzufügt, das kann einen aufwecken und man kann sagen, alles, was Jesus durchmacht in dem Sterben, im Begrabenwerden, das ist auch das, was wir als Menschen erleben. Das ist das, was uns passiert und uns geschieht. Und Jesus hat das nicht umgangen oder gescheut, er hat das mit sich machen lassen. Er hat sich mit unserem Sterben total und radikal solidarisiert. Er ist das alles bis in die tiefste Tiefe gegangen, um ganz nah bei uns zu sein, wenn wir an diesem tiefsten und letzten Punkt unseres Lebens sind. Das ist die erste Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Eine zweite Antwort gibt Paulus uns im Römerbrief im 5. Kapitel ab Vers 6. Dort erklärt er, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Da ist Jesus der Stellvertreter, der die Folge der Sünde trägt, die mich hätte treffen müssen. Die Folge der Sünde muss ich also nicht mehr tragen. Das heißt, Paulus nennt es den ewigen Tod. Also die zweite Antwort, warum musste Jesus sterben? Weil er stellvertretend für mich gestorben ist. Eine dritte Antwort, die wir finden in der Bibel, warum musste Jesus sterben, gibt auch Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel ab Vers 11, wo er von einem Tausch spricht. Später in der christlichen Theologie wurde es genannt der fröhliche Wechsel oder der süße Tausch oder auch der wunderbare Tausch, könnte man sagen. Und wir lesen das nicht nur im 2. Korintherbrief, auch an anderen Stellen im Neuen Testament, die uns vielleicht im Ohr sind. Der sündlose Christus wird von Gott zur Sünde gemacht, damit wir, die in der Sünde leben, zu Gottes Gerechtigkeit kommen. Also ein Tausch, ein Austausch. Während wir gerade vorher gehört haben, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt, um ganz nah bei uns zu sein, so ist hier in diesem dritten Beispiel ein Tausch als Bild genommen, wo wir überhaupt nicht mit Jesus irgendwas zu tun haben, sondern wir eher immer im Gegenteil von ihm sind. Und so sehen wir zum Beispiel, dass hier zwei Erklärungsversuche gegeben werden, warum musste Jesus sterben, die sich total gar nicht ähneln, sondern auf den ersten Blick widersprechen und die man auch nicht zusammenkriegt. Das ist auch nicht schlimm. Die Bibel ist noch voll von viel mehr Erklärungsversuchen oder Erklärungen, warum Jesus sterben musste. Und sie haben alle ihre Berechtigung, sie sind alle gut, sie sind auch alle richtig. Aber wir kriegen sie nicht zusammen. Wir können sie nicht einfach zusammenwursteln und dann die Lösung rauskriegen. Dann wäre jeder dieser Zugänge und Erklärungen verloren. Ich möchte jetzt auf eine besondere Antwort auf diese Frage, warum musste Jesus sterben, eingehen. Und über die möchte ich jetzt ja noch mehr predigen einfach. Ich rede heute über einen Erklärungsversuch aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein großer Entwurf einer Antwort auf diese Frage. Und lest gerne im Nachgang zur Predigt Hebräer 9. Da könnt ihr so den Grundzug erkennen der Erklärung. Und ich lese später einen kleinen Teil aus Hebräer 13. Aber jetzt erstmal zur allgemeinen Erklärung im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist völlig in der jüdischen Denktradition verhaftet. Dort wird darum auch der Tod Jesu verstanden als ein Opfer. Die jüdische Opfertradition ist also hier das Vorgängermodell von dem geopferten Christus. Im jüdischen Passafest werden jede Menge Opferlämmer geschlachtet und dargebracht als Opfer im Tempel in der Stadt Jerusalem. Aber wenn sie dann geschlachtet sind, werden sie rausgebracht vor die Stadt und dort verbrannt. Nun, der Hebräerbrief sieht jetzt Jesus, der gekreuzigt wird, als denjenigen an, der außerhalb der Stadt geschlachtet und hingerichtet wird, als der Verbrecher, als das Opfer. Das heißt, der Hebräerbrief entwirft ein Bild von der Kreuzigung und dem Sterben Jesu, das parallel zum jüdischen Tempelopferfest, könnte man sagen, stattfindet. Parallel zum irdischen Gottesdienst, also zu dem menschlichen Gottesdienst, den die Menschen im Tempel tun, parallel dazu, der in der Stadt im Tempel stattfindet, läuft ein himmlischer Gottesdienst draußen vor der Stadt ab. Dort wird Jesus gekreuzigt, dort stirbt Jesus. Und dort, so sagt der Hebräerbrief, ist der wahre Hohepriester Jesus Christus. Das heißt, auf der Erde ist er, Christus, das Opfer. Er ist der Verbrecher, ja, zu Unrecht. Er ist ein Opfer geworden, ein Opfer des Hasses. Er ist ein Opfer der menschlichen Sturheit geworden, des menschlichen Unglaubens. Aber im Himmel ist er, während er, so könnte man sich vielleicht bildhaft, sphärisch vorstellen, im Himmel ist er der wahre hohe Priester, der im himmlischen Gottesdienst opfert, und er ist zugleich selbst das Opfer, das er darbringt im irdischen Gottesdienst am Kreuz. So entwirft der Hebräerbrief ein Bild von Jesus und dass er der einzige vollkommene Priester und das einzige vollkommene und letztgültige Opfer ist im himmlischen Gottesdienst. Der himmlische Gottesdienst, der jeden irdischen Gottesdienst vollkommen übertrifft und erfüllt. Und darum musste Jesus sterben, nach dem Hebräerbrief, um uns ganz in den wahren himmlischen Gottesdienst hineinzuführen, wenn wir uns dem Gekreuzigten anschließen. Hineinzuführen in die Gegenwart Gottes, in den wahren Gottesdienst. So viel zur ersten Frage, warum musste Jesus sterben? Und ich möchte jetzt die zweite Frage sozusagen anknüpfen an die erste und diese Frage stellen, was sind jetzt die Konsequenzen? Was heißt das für meinen Glauben und meine Nachfolge? Und dazu möchte ich euch vom Ende des Hebräerbriefs aus dem 13. Kapitel drei Verse lesen, ab Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. In diesen drei Versen sind viele, viele Dinge auf engstem Raum verknüpft. Wir haben hier eine heilsgeschichtliche Aussage. Also eine Aussage, die zusammenknüpft, was der jüdische Glauben, was Gott mit seinem Volk getan hat und wie er jetzt weitergeht in seiner Geschichte mit den Menschen. Die Juden sind das Volk Gottes. Und jetzt wird aber der Gottesdienst im Denken des Hebräerbriefs erweitert und führt in einen wahren und letztendgültigen Gottesdienst hinein, der für alle Menschen gilt. Lasst uns nun hinausgehen vor die Tore und dort für alle feiern, mit allen feiern. Der Ort des Glaubens in dieser Welt, also wenn wir glauben, wenn wir an Gott glauben, dann ist der Ort des Glaubens nicht im zentralen Tempel, er ist nicht in irgendeiner Sicherheit, sondern vor der Stadt, dort, wo alles offen ist, dort, wo die Nerven blank liegen, dort, wo Menschen blank liegen. Dort findet Glaube statt, dort soll Glaube stattfinden, denn dort findet der wahre Gottesdienst statt. Und gleich schließt sich an diese heilsgeschichtliche Eröffnung, also dass Gott sein Heil erweitert auf alle Menschen ganz frei durch seinen Sohn, das wird auch gleichzeitig noch auf eine andere Weise erweitert, nämlich eschatologisch gedeutet. Das bedeutet, der Hebräerbrief redet hier an dieser Stelle auch von den letzten Dingen, von den letztgültigen Dingen, die Gott installiert, herbeiführt und sie uns schenkt. Ja, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir erwarten ab jetzt, ab heute, seit dem Tod Jesu Christi am Kreuz, einen endgültigen Gottesdienst, eine endgültige Gottesgegenwart, die alles übertrifft, was wir uns in diesem Leben überhaupt erahnen können. Und er verweist auf das Zukünftige, was wir suchen und was wir hier nicht mehr haben, eine sichere Stadt. Aber dieser Gottesdienst, dieser wahre Gottesdienst, der beginnt schon hier und gerade außerhalb der sicheren Mauern. Und hier ist der erste große Knackpunkt für meine gelebte Praxis, für meinen Glauben. Diese Deutung überwindet das Denken von drinnen und draußen. Es sind nicht mehr die richtigen Gläubigen drinnen und alle Sünder oder alle Ungerechten oder wie wir sie auch nennen, sind draußen. Dieses Denken nimmt Jesus mit vor die Mauer und sprengt es auf. Jesus opfert sich selbst für alle, die da draußen sind und die leiden. Und auch wir sollten als Christen niemals die Nase hochtragen. Das wäre kein richtiger Gottesdienst. Damit würden wir unseren Auftrag und unseren Weg und unseren eigenen Status, unser Sein, verkennen. Wir feiern dann einen wahren Gottesdienst, der Gott gefällt, wenn wir uns nicht Kraft unserer Stärke eine attraktive Gemeinde bauen und uns einrichten, sondern wenn wir die gefühlten Sicherheiten und die zu lieb gewonnenen Dinge auch loslassen und das Schwache suchen. Keine der Sicherheiten, die wir uns zum Beispiel als Baptisten erarbeitet haben, bleiben ewig. Und ich meine damit und ich denke dabei an die baptistischen Prinzipien, die Baptist Principles. Das sind große, große, gute Errungenschaften und Schätze. Dazu gehört die Trennung von Staat und Kirche zum Beispiel oder auch das allgemeine Priestertum. Jeder Gläubige darf taufen und darf predigen und so weiter und so fort. Dass unsere Gemeinden unabhängig sind, basisdemokratisch. Das ist alles, vieles davon ist gar nicht unbedingt biblisch, aber hat biblische Wurzeln. Und sie sind diese Erkenntnisse, diese Prinzipien sind errungen und ich finde die super. Die sind wirklich klasse, deswegen bin ich von Herzen Baptist geworden. Aber diese Sicherheiten, die wir darin haben, die uns umrahmen und die uns schützen und die uns bauen, die dürfen niemals gegen Andersglaubende, gegen andere Denominationen, gegen andere Religionen ins Feld geführt werden. Denn sie sind für diese Welt eine Hilfe, aber nur, wenn sie mich in der Nachfolge Jesu anleiten. Ein weiterer Punkt. Wir sind auf dem Weg, draußen, dem wahren Hohepriester Jesus Christus nacheifernd. Nun, wir wollen nach draußen gehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das ist schon schwierig. Oder irgendwie, ja, das ist nachdenklich und vielleicht eine Frage, die man sein ganzes Leben lang drehen und wenden sollte, um ihr mehr auf die Spur zu kommen. Aber für diesen Weg der Nachfolge hat uns der Hohepriester geheiligt. So ist es, steht es hier, durch sein Blut hat er uns geheiligt. Das heißt, wir haben umfassenden Frieden Gottes in jeder Situation. Wir sind heil geworden. Oder wir werden auch immer mehr heil und können Altes hinter uns lassen, alte Wunden und Verletzungen. Und wir haben auch für alle Zukunft einen Ausblick vor Augen. Wenn wir in der Unsicherheit unseres Lebens unterwegs sind, nämlich die zukünftige Stadt, das bedeutet für mich Hoffnung für jetzt. Ich bin gewiss kein Freund von überzogener Jenseitigkeit. Immer darauf zu warten, dass endlich der Herr Jesus wiederkommt und endlich darauf zu drängen, zu sterben oder sowas. Übertriebene Heimgehenswünsche halte ich ein bisschen für eine Verhohnepiepelung von diesem Sachverhalt. Ich freue mich darauf, wenn ich einmal bei Gott bin, aber heute lebe ich hier und bin heute Nachfolger in aller Zerrissenheit, in aller Herausforderung, in aller Freude und in aller Hoffnung. Deswegen ist dieser Blick auf die zukünftige Stadt, die ich suche und der ich entgegeneifern will, etwas Tragendes. Das ist, macht mir Hoffnung, das erfreut mich in allen Herausforderungen. Und jetzt, wo wir gerade so besonders zerstreut sind durch diesen Virus, der uns bedroht, und wo wir alte Sicherheiten jetzt plötzlich zerfallen sehen, nämlich die Sicherheit, ich werde, so Gott will und ich lebe und es mir gut geht, am Sonntag wieder in der Gemeinschaft sein, die uns so wichtig ist. Diese Sicherheit ist zerfallen, die ist dahin, erstmal. Aber wir wissen immer noch, im Glauben an diesen Hohepriester Jesus Christus, sind wir gemeinsam unterwegs, egal wo wir sind. Aber wir gehen in derselben Hoffnung, demselben Glauben und demselben Herrn hinterher. Ein letzter Punkt. Das ist ein ziemlich großer Punkt, den ich jetzt eigentlich in zwei kleine Punkte trennen muss, weil es nochmal der Inhalt hergibt. Aber ich sage, es ist der letzte große Punkt. Der hängt für mich in diesem Satz, lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen. Ich habe es gerade schon mal anklingen lassen. Der hat für mich doch irgendwie eine große Rätselhaftigkeit und aber auch einen tiefen Inhalt, den es zu entdecken gilt. Der erste kleine Unterpunkt. Wenn dort Jesus Schmach erleidet und es trägt bis in die Tiefe, dann hat das für mich folgenden Mitklang. Für keinen Menschen ist sich Jesus zu schade. Jesus starb einen völlig ungerechten Verbrechertod, der ihm überhaupt nicht gebührt hat. Jesus hat dort gelitten. Und wenn ich das so einfach daher sage, dann wird das überhaupt nicht dem gerecht wahrscheinlich, was er da körperlich ertragen hat. Er war dort nackt aufgehängt, konnte sich nicht bewegen, musste dort Schmerzen leiden in der Reglosigkeit. Wenn er dort stundenlang gehangen hat, und das klingt jetzt vielleicht albern, aber ich kann mich nicht kratzen, wenn es irgendwo juckt. Ich muss es ertragen, wenn Tiere kommen und da irgendwie sind. Das ist fürchterlich, stelle ich mir das vor. Der wird verhöhnt. Vielleicht sind noch ein paar geblieben, die ihn bedauert haben. Wie viele mussten wegschauen, weil sie es nicht ertragen konnten? Dass dort so ein zerbrochener Mensch hängt, der da in völliger, das ein ekelhaftes Bild abgibt. Am Kreuz wurden Menschen zerstört. Die Römer hätten auch ihre Systemfeinde köpfen können. Dann hätten sie Ruhe gegeben, die bösen Anführer. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie wollten diese unliebsamen Anführer so zur Schau stellen, dass niemand mehr die Lust hat, diesen Lehren dieser Menschen, dieser Lehrer zu folgen. Existenzen wurden am Kreuz zerstört. Und das hat Jesus mitgemacht. Und wenn sich Jesus nicht zu schade war, da bis dahin zu gehen, dann war es ihm auch nicht, dann ist auch heute, so sage ich, ihm kein Mensch zu schade oder keine Schande zu groß, die er findet bei Menschen. Jesus hat sich in der tiefsten Schande geopfert. Das heißt, keine unserer Schande ist für Jesus zu schändlich, sodass er sie nicht auch in sich und in sein Opfer einschließen könnte. Das heißt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht bei Jesus Gehör findet, der nicht bei Jesus Aufnahme findet. Und dieses Leid Jesu für mich, also dieses Leid, was Jesus auf sich genommen hat für mich, dass ich es nach den verschiedenen Erklärungsversuchen nicht selbst tragen muss oder dass ich ganz eingeschlossen bin in seine Gnade, dass er, der erhöht war, sich ganz erniedrigt, damit ich in der ganz tiefen Erniedrigung ganz erhöht werde in die Gegenwart Gottes. Wenn ich das sehe, dann hat das für mich und für meine Nachfolge ganz bestimmte Folgen, nämlich erstmal eine tiefe Dankbarkeit und dass meine tiefe Dankbarkeit für diese Annahme mich in die Nachfolge führt, nämlich auch in die Schmach hinein. Ich muss auch keine Angst mehr haben vor dieser Schmach in meinem Leben, denn wenn Jesus sie getragen hat, dann kann ich der Schmach auch hier in dieser Welt begegnen, ohne fürchten zu müssen, dass es irgendeinen negativen Auswirkung auf mich hat. Diese alte Vorstellung von Gemeinde, wir sind dazu aufgerufen, sie reinzuhalten, die Gemeinde, ich sage nicht die Lehre, ich sage die Gemeinde, finde ich fatal, weil sie dazu führt, dass wir uns optimieren und toll finden, aber wir vergessen genau die Menschen, wo Jesus hingehört. nämlich die, die im Dreck sind. Das Angenommensein führt mich in eine Nachfolge hin zu den zu Unrecht Verurteilten, zu denen, die leiden und sich nicht wehren können. Ich will dahin gehen, wo es weh tut. Ich will dahin gehen, wo Menschen ungerecht behandelt werden und das Leid mildern helfen. Damit bin ich weit weg von Sicherheiten. Damit bin ich weit weg von dem Starken. Aber wahrer Gottesdienst ist, dass wir uns an den Schwachen orientieren. In der Gemeinde darf nicht der Blick auf die bessere, stärkere und sauberere Darstellung nach außen zählen, um zu zeigen, wie toll es ist, Jesus zu folgen. An unserer Leidensfähigkeit mit den Schwachen werden wir beurteilt werden. Wo wir Schwächen benennen, auch unsere eigenen, und uns an unsere Geschwister anvertrauen und auch hingeben, und wo wir den Schwächen unserer Geschwister oder auch überhaupt von Menschen heilsam begegnen und wo wir füreinander einstehen, da feiern wir wahren Gottesdienst. Und da werden uns die Menschen auch anders beurteilen, die das sehen. Warum musste Jesus sterben, damit Glaube und Nachfolge und das Hingehen auf Gott hin nicht ins Leere gehen, sondern zu den kaputten Menschen und auf Gott und auf den letztendgültigen Gottesdienst mit ihm in seine Nähe hin? Möge uns das ein Anstoß sein, die Predigt und dieser Text, dass wir über unsere Nachfolge nachdenken, dass wir über den Tod Jesu nachdenken, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen und uns da nochmal ganz neu reinnehmen lassen in diese Geschichte der Ewigkeit, in diese Geschichte, die in der absoluten Gegenwart Gottes endet für uns und hinführt. Amen.